ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Es ist genau 25 Jahre her, dass Bianca Blömecke aus Essen verschwand. Am 6. August 2000 telefoniert die damals 19-Jährige ein letztes Mal mit ihrer Mutter. Danach hat niemand mehr etwas von Bianca gesehen oder gehört.
Aufgeben ist für mich überhaupt keine Option. Also ich werde Bianca immer suchen, bis zum letzten Atemzug. Ich würde mich ja nur noch ins Bett setzen und um Tod warten. Ich kann nicht so tun, als wenn es Bianca nie gegeben hätte. Und ich weiß, Bianca würde für mich das Gleiche tun.
Sagt Erika Schneider. Sie ist die Mutter von Bianca Blömecke und hat schon zahlreiche Versuche unternommen, herauszufinden, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Bei ihrer Suche über all die Jahre hat sie unter anderem sehr kreative Hilfe bekommen. Essener Musiker haben eigens einen Rap-Song für Bianca aufgenommen, um sie zu finden.
Bianca Blömecke wird vermisst. Sie ist Mutter eines kleinen Jungen. Seit dem 6.8. im Jahr 2000 ist die Polizei noch immer ratlos. Deswegen bitten wir um die Hilfe der Bevölkerung. Helft uns, Bianca zu finden. Helft ihrer Familie, wieder glücklich sein zu können.
Mit dem Fall Bianca Blömecke hat sich mein Kollege David Kopp intensiv auseinandergesetzt. Mit ihm möchte ich heute über seine Recherchen zu diesem Cold Case sprechen. Hallo David.
Salut Anna.
Zum Fall hast du auch vor gut einem Jahr einen Fernsehbeitrag für das ARD-Magazin Brisant umgesetzt. Den haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Damit herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu ARD Crime Time, dem Podcast über echte Kriminalfälle und deren Ermittlungen, kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek zu hören. Mein Name ist Anne Eichhorn. David, du beschäftigst dich für verschiedene Formate immer wieder mit Cold Cases, also ungelösten Kriminalfällen. Wie bist du denn speziell auf den Fall Bianca Blömecke aufmerksam geworden?
Das war ein kleiner Umweg. Der Fall ereignet sich in Essen in Nordrhein-Westfalen. Und da wollte ich zunächst einen Beitrag über einen ganz anderen Fall machen, auch einen vermissten Fall. Der ließ sich dann aber nicht umsetzen, der Beitrag. Da es aber ein sehr freundlicher Kontakt zur Polizei war und ich noch von einem anderen Fall aus Essen gelesen hatte, habe ich gefragt, ob wir auch darüber sprechen könnten. Und das ist eben der Fall von Bianca Blömecke. Im Anschluss habe ich dann Biancas Mutter kontaktiert und sie hat dann ohne zu zögern Ja gesagt zu einem Interview. Und das ist ja keine Verständlichkeit für eine Frau, die seit 20 Jahren ihre Tochter sucht.
Biancas Wohnort war, du hast es schon gesagt, Essen in Nordrhein-Westfalen. Dort ist sie am 6. August 2000, einem Sonntag, verschwunden. Sie ist damals 19 Jahre alt. Mutter Erika Schneider, die damals noch eine Kneipe betrieben hat, hat ihr in einem Interview, das du auch vor gut einem Jahr mit ihr geführt hast, beschrieben, wie die Stunden vor Biancas Verschwinden ausgesehen haben.
Bianca hat in der Nacht bei mir gekellnert. Morgens um 5 habe ich dann gesagt, sie kann Feierabend machen. Hat sie mich dann gefragt, ob sie noch mit einem Gast mitfahren darf in einem Frühstückslokal hier in Essen. Habe ich gesagt, ja, mit dem darf sie fahren. Obwohl sie hätte mich nicht fragen dürfen. Brauchen sie bei 19. Ja? Aber das war bei uns immer so. Und auch der Gast kam dann nochmal zu mir und fragte mich. Und ich habe den dann ein Taxi gerufen, habe dann noch gesagt, ich lief dich. Und sie hat auch gesagt, ich lief dich auch. Und sind dann losgefahren.
Der Mann, mit dem Bianca die Nacht verbringt, ist übrigens kein Unbekannter, kein komplett Fremder. Er war damals Stammgast in der Kneipe von Erika Schneider und sie hat bis heute auch Kontakt zu ihm. Ob jetzt die Nacht für Bianca damals der Beginn einer neuen Beziehung ist für sie oder ob sie denkt, es handelt sich weiter um einen Bekannten aus der Kneipe ihrer Mutter, das wissen wir nicht. Jedenfalls, und das ist wichtig für den weiteren Verlauf, hat sie sich kurz zuvor von ihrem Freund getrennt.
Und das ist jetzt also der frühe Sonntagmorgen am 6. August. Was passiert dann weiter? Wie geht's weiter?
Den Morgen verbringt Bianca zunächst noch bei den Bekannten, die beiden frühstücken. Und am Mittag dann bittet sie ihren Ex-Freund, sie mit dem Auto abzuholen. Das macht er dann auch. Der dürfte allerdings nicht sehr davon begeistert gewesen sein, dass er sie dann abholen soll. Die beiden fahren zu Biancas Wohnung in Essen-Vogelheim. Das ist ein Stadtteil im Norden. Und Zeugen sehen auch, wie sie gegen 14.30 Uhr dort am Haus ankommen. Für den weiteren Verlauf ist wichtig zu wissen, Bianca und ihr Ex-Freund haben ein gemeinsames Kind, einen wenige Monate alten Sohn. Über den sprechen wir später noch ein bisschen. Sie sind also zu dritt in der Wohnung, in dem Mehrfamilienhaus in Essen-Vogelheim. Das ist eine ganz normale Wohngegend dort, weder Luxus noch Hochhausviertel. Das Haus liegt direkt an der Hauptstraße. Ich war auch dort, habe das gesehen. Und um 14.45 Uhr telefoniert Bianca mit ihrer Mutter Erika und erzählt ihr, dass sie ihrem Ex-Freund gesagt habe, dass er aus ihrer Wohnung ausziehen soll. Nach diesem Telefonat geraten Bianca und ihr Ex-Freund in Streit. Und als die Mutter später am selben Tag wieder angerufen hatte, ist immer der Freund an das Telefon von Bianca angegangen und hat irgendwann gesagt, Bianca sei vom Zigarettenholen nicht wiedergekommen.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Bianca ist also eine junge Mutter, hat an diesem Wochenende bis zum frühen Sonntagmorgen in der Kneipe ihrer Mutter gearbeitet, war dann mit einem Bekannten unterwegs und frühstücken und ist danach mit ihrem Ex-Freund und dem gemeinsamen Kind in die gemeinsame Wohnung. Du sprichst davon, dass die beiden frisch getrennt waren und sich auch gestritten haben. Weißt du denn, worum es dabei ging?
Der genaue Inhalt des Streits ist unklar. Es war sonst niemand dabei. Es ist aber davon auszugehen, dass der Ex-Freund mit der Trennung und dem Rauswurf aus Biancas Wohnung nicht einverstanden war. Einzig die Nachbarn haben den Streit gehört und sie sollen Bianca weinen und flehen gehört haben. Es habe einen Knall gegeben, sagen sie, und dann sei es ruhig gewesen. Die Schwierigkeit dabei: diese Bemerkung, diese Wahrnehmung haben die Nachbarn erst Wochen nach dem Verschwinden von Bianca gemeldet. Und sie hätten ja auch mal rübergehen können und fragen, was da los ist. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben auch nicht bei der Polizei angerufen. Also da ist einfach erstmal nichts mehr passiert.
Also man kann nicht rekonstruieren, was für ein Knall, was für ein Streit das gewesen sein soll, den die Nachbarn da gehört haben. Weißt du denn, ob sowas vielleicht öfter vorgekommen ist? Eben, dass die Nachbarn nicht gleich alarmiert gewesen sind und nicht weiter sich um den Streit gekümmert haben?
Also Bianca und ihr Ex-Freund haben sich wohl auch früher öfters gestritten. Dabei soll es auch mal körperliche Auseinandersetzungen gegeben haben. Das wissen wir aber nur vom Hörensagen. Es gibt auch einen handschriftlichen Brief von dem Freund an Bianca. Der Brief wurde in Fernsehbeiträgen gezeigt. Es ist mir nicht ganz klar, von wann der ist, aber es steht darin viel Flehendes von dem Freund an Bianca. Sie soll doch die Beziehung aufrechterhalten und bei ihm bleiben. Aber Bianca hat in diesem Sommer offenbar wirklich einen Schlussstrich ziehen wollen und hat sich, wie gesagt, von dem Freund getrennt.
Was wissen wir denn generell über Biancas Leben? Wie sah das aus bis zu ihrem Verschwinden?
Bianca ist bei ihrer Mutter aufgewachsen, bei Erika, die wir schon gehört haben. Ganz in der Nähe hat auch ihre Oma gewohnt. Es war so ein enger Frauenverband, diese drei Damen. Sie hat, wie wir auch schon gehört haben, in der Kneipe ihrer Mutter gearbeitet. Damit wir uns Bianca ein bisschen besser vorstellen können: sie ist 1,65 Meter groß, schlank, hat blaue Augen und rotbraune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens sind die Haare aber blond getönt. Markant ist noch, dass sie Sommersprossen im Gesicht hat.
Und ihren Charakter hat ihre Mutter Erika so beschrieben.
Bianca war sehr impulsiv, sehr emotional und sehr sozial. Wenn ihr jemand erzählt hat, ihm geht's nicht gut, in welcher Hinsicht auch immer, hat die Bianca sich schon aufgeopfert für denjenigen. Sie war da jeden Tag bei mir, ist auch jeden Tag einmal zur Oma rübergegangen, bis sie dann hier gewohnt hat, und war schon sehr eng oder war bei meinem Bruder oder bei meiner Schwägerin. Und wenn sie Hilfe brauchte, hat sie sich Hilfe geholt. Bianca war ein absoluter Familienmensch, aber sind wir eigentlich alle.
Und Stichwort Familienmensch: Bianca war mit 19 Jahren Mutter und das ist ein Traum gewesen, den sie schon lange hatte, erinnert sich Erika Schneider.
Bianca wollte unbedingt Mutter werden, ja, und hat sich sehr darauf gefreut. Bianca war mit ihrem Sohn sehr glücklich, zumal sie sich ja auch von dem Vater getrennt hatte. Und da war eigentlich alles in Ordnung, alles super.
Während des Streits an diesem Sonntag am 6. August 2000 ist das Baby also auch mit in der Wohnung. Was passiert denn mit dem Kind? Der Vater ist dann allein mit ihm?
Ja, und er bringt den kleinen Sohn auch zwischenzeitlich mal zur Oma, also zur Oma von Bianca. Die wohnt ganz direkt in der Nähe und da holt er den Jungen auch später wieder ab und immer mal wieder hin und her. Er sagt der Oma auch, Bianca sei unterwegs, aber sie sei nicht zurückgekommen. Das ist erstmal die Erklärung, die er zu dem Zeitpunkt liefert.
Und ist so ein Verhalten denn typisch, dass Bianca einfach mal nicht zurück nach Hause kommt, oder werden Oma und Mutter da stutzig?
Ja, also aus Sicht ihrer Mutter auf jeden Fall ist das Verhalten ungewöhnlich. Sie hätte sich sonst gemeldet, wenn sie länger weg ist. Die Mutter hat sich dann so was zusammengereimt, hat überlegt, vielleicht braucht sie jetzt eine Auszeit nach der Trennung. Vielleicht ist sie bei einer Freundin untergekommen. Sie hätte aber eigentlich auch erwartet, dass sich dann Bianca bei ihr meldet und Bescheid sagt.
Nach dem Verschwinden und den Telefonaten mit Biancas Ex-Freund ergreift dann Mutter Erika Schneider zunächst selbst die Initiative und sucht nach ihrer Tochter.
Ich habe gar nicht dran gedacht damals, damit etwas passiert sein konnte. Ja? Und wie Bianca dann auch nicht zu Hause war, habe ich gedacht, gut, vielleicht brauchst du eine Auszeit. Ja? Und habe dann sämtliche Freunde und Freundinnen von ihr angerufen. Da war sie aber nirgendwo, keiner wusste was. Und wir haben dann 4 Tage noch auf eigene Faust gesucht. Und dann bin ich zur Vermisstenstelle. Wollte da eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wobei die Dame und der Herr, die haben mich regelrecht ausgelacht. Eine 19-Jährige wird schon mal vermisst. Aber ich sage, ich kenne doch mein Kind.
Die Mutter sucht also 4 Tage lang auf eigene Faust nach Bianca. Wie verhält sich denn der Freund in diesen ersten Tagen nach dem Verschwinden?
Erika Schneider zufolge beteiligt er sich zunächst nicht an der Suche. Erst auf Drängen von Biancas Familie macht er mir so widerwillig mit. Erika Schneider erinnert sich auch noch daran, dass er kurz nach Biancas Verschwinden mit ihrer Bankkarte, also der Bankkarte von Bianca, Geld abheben wollte. Sie hatte ungefähr 5000 D-Mark auf dem Konto. Das Geld, da kommt er aber nicht ran, weil er 3-mal die falsche PIN-Nummer eingibt. Ansonsten ist er, wie gesagt, allein in der Wohnung, mal mit Kind, mal ohne. Gibt es immer wieder bei der Oma ab zum Aufpassen. Die Oma von Bianca putzt auch in der Wohnung. Später stellt sich dabei heraus, dass sie auch Blutspuren weggewischt hat. Die hat sie auch damals wahrgenommen, hat aber keinen bösen Verdacht gehabt, sondern dachte ja, dass Bianca weg ist und hat überhaupt nicht an ein Gewaltverbrechen gedacht.
Und das ist so üblich, dass die Oma immer mal bei den beiden im Haushalt mitgeholfen hat?
Vermutlich und gerade in dem Moment wahrscheinlich dachte sie, sie kann den jungen Mann da unterstützen mit dem Kind, dass er nicht so viel zu tun hat.
Du hast auch mit der Polizei über den Fall Bianca Blömicke gesprochen, mit Vivian Volkmann von der Polizei Essen. Sie war damals nicht selbst bei den Ermittlungen dabei, hat sich aber rückblickend eingearbeitet und dazu geäußert. Und sie beschreibt, was tatsächlich auch die Beamten am Fall Blömicke stutzig werden lässt.
Der Lebensgefährte sagte uns, dass Bianca einfach aus der Wohnung gegangen sei, all ihre persönlichen Gegenstände in der Wohnung zurückgelassen hatte, sprich Schlüssel, Portemonnaie, Kleidung, nichts mitgenommen hatte und einfach gegangen sei. Und er jetzt daraufhin eben auch nicht wüsste, wo sie ist. Bianca hatte ihren 7 Monate alten Säugling ebenfalls in der Wohnung zurückgelassen. Sie galt eigentlich als sehr liebevolle Mutter, weshalb das Verhalten eigentlich auch nicht so wirklich für sie sprach, weshalb sie ohne Kind die Wohnung verlassen hatte.
Jetzt ist Bianca 19 Jahre alt, volljährig und eine Erwachsene. Also eigentlich kann sie selbst über ihren Aufenthaltsort bestimmen und muss ihre Familie auch nicht unbedingt darüber informieren. Was unternimmt dann die Polizei unter diesen Vorzeichen?
Naja, sie nimmt erstmal die Anzeige auf, aber ansonsten unternimmt sie wenig, denn wenn keine Gefahr für Leib und Leben besteht aus Sicht der Polizei, wird keine große Suchaktion gestartet. Der Mutter passt das natürlich nicht. Sie geht dann täglich zur Vermisstenstelle und bittet, dass gesucht wird. Aber wie schon gehört, ihr zufolge wird sie nicht ernst genommen. Erst 2,5 Monate nach dem Verschwinden von Bianca wird dann die Mordkommission aktiv. Es tut sich was bei der Polizei und man geht tatsächlich davon aus, dass es sich hier möglicherweise um ein Tötungsdelikt handelt. Deswegen werden dann Freunde und Familie befragt. Auch die Aussage der Nachbarn wird aufgenommen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Die Nachbarn haben erzählt, Bianca und ihr Ex-Freund hätten gestritten. Es hätte einen Knall gegeben und dann sei Ruhe gewesen. Wörtlich sagte die Nachbarin, dann hörte ich es auf einmal poltern, als wenn ein Tisch fällt. Bianca rief, nein, bitte nicht, tu das nicht. Sie rief das insgesamt 3-mal. Diese Rufe waren nicht wie sonst frech und aggressiv, sondern ausgesprochen ängstlich. So zitiert der damalige Ermittler 2012 die Aussage der Nachbarin in einem ZDF-Interview. Die Polizei durchsucht dann auch die Wohnung von Bianca und mit dem Gesamtblick verdichten sich dann die Hinweise, dass es sich hier doch um ein Verbrechen handeln könnte.
Die Ermittler gehen also davon aus, dass Bianca nicht mehr am Leben ist. Und Vivian Volkmann von der Polizei Essen erklärt, wie die Beamten damals zu dieser Annahme gekommen sind.
Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt dann von einem möglichen Tötungsdelikt aus. Man hatte Blutspuren in der Wohnung gefunden. Dann eben die Zeugenaussage, die gesagt haben, dass es zu einem lautstarken Streit zwischen dem Lebensgefährten und ihr gekommen sein soll, dass sie spurlos daraufhin die Wohnung verlassen hatte und auch die Mutter noch nicht mal wusste, wo sich Bianca aktuell aufhält, war dann eben Grund genug, um alle Spuren in der Wohnung zu sichern.
Wir haben vorhin schon mal gehört, Biancas Oma hat in der Wohnung geputzt und unter anderem auch Blut weggewischt. Jetzt hat Vivian Volkmann von der Polizei doch wieder von Blutspuren gesprochen, die da gefunden wurden. Wie genau ist denn jetzt die Situation? Was können die Beamten in der Wohnung sichern?
Die Blutspuren, die sie da erwähnt, das bezieht sich vermutlich auf die Aussage der Oma von Bianca, die sie Blutspuren gesehen hat, aber weggewischt hat und weil sie eben nicht von einem Verbrechen ausgegangen ist. Und weil einige Zeit vergangen ist, seit dem Verschwinden noch mehrmals sauber gemacht wurde, auch verschiedene Leute in der Wohnung waren, ist schlicht nichts mehr da, was belastbar ist an Spuren.
Das heißt, es gibt im Prinzip gar nichts, was gesichert werden kann.
Also nichts, was belastbar ist, wo irgendwie eine DNA im Blut oder so sein könnte.
Und was mit einem Verbrechen möglicherweise in Verbindung gebracht werden kann. Okay. Und der Freund ist die ganze Zeit über in der Wohnung geblieben. Wie gehen denn die Beamten mit ihm um. Er hat Bianca ja zuletzt gesehen.
Ja genau, er ist nicht umgezogen und für die Polizei ist er sehr wichtig. Er wird auch befragt. Er liefert dann noch wohl eine schlüssige Erklärung, wo er war, als Bianca verschwunden ist. Was er da genau gesagt hat, das weiß ich nicht. Die Beamten untersuchen dann auch sein Auto auf Spuren.
Was kommt dabei raus?
Ja, ziemlich ernüchternd. Im Auto können sie nichts finden. Keine Spuren, die irgendwie darauf hindeuten, was mit Bianca passiert sein könnte. In der Wohnung ja eben auch nicht. Er gilt zwischenzeitlich auch als Tatverdächtiger und kommt sogar in Untersuchungshaft, muss dann aber wieder freigelassen werden, weil die Polizei ihm nichts nachweisen kann.
Wie verhält er sich denn während dieser ganzen Zeit? Kooperiert er? Verstrickt er sich in Widersprüche? Was kannst du dazu sagen?
Also er hat wohl mit der Polizei gesprochen und auch Biancas Mutter hat ihn mal angesprochen, hat sie erzählt. Sie hat gesagt, sie hätte ihn ganz direkt gefragt, wo hast du sie verbuttelt? Und darauf hat er nicht geantwortet und ist gegangen und sie hat ihn 3 Monate nicht gesehen. Es gibt auch ein Fernsehinterview mit ihm, das kommt aus der Zeit nach Biancas Verschwinden. Da sagt er wörtlich, ich möchte halt nur, dass Bianca sich wenigstens einmal meldet und sagt, ich bin hier oder ich habe keine Lust jetzt vorbeizukommen. Nur einmal melden, dass endlich die Gerüchte aufhören, ich hätte etwas mit dem Verschwinden zu tun, das geht mir langsam tierisch an die Nerven.
An der Stelle noch ein kurzer Einschub. Wir haben die Polizei Essen anlässlich unserer Folge nochmal gefragt, ob das Auto des zeitweise Verdächtigen damals auch hinsichtlich des Kilometerzählers untersucht wurde, ob hieraus vielleicht Schlüsse gezogen werden konnten, unerklärliche Strecken gefahren wurden oder ähnliches. Die Polizei hat jedoch unter anderem darauf verwiesen, dass aus polizeitaktischen Gründen hierzu keine Angaben gemacht werden können, beziehungsweise solche Auswertungen nicht offengelegt werden, ebenso wenig Inhalte aus Vernehmungen. Und wir müssen hier nochmal ganz klar sagen, egal wie sich das alles anhört, es gibt keine Beweise, dass Biancas Ex-Freund etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat und so ist er ein freier Mann. Was bleibt jetzt also noch zu tun, um Bianca zu finden? Hier geht es ja jetzt offensichtlich nicht weiter, was die polizeilichen Ermittlungen angeht, David.
Ja, die polizeilichen Ermittlungen sind ausgeschöpft. Es gibt immer mal wieder Hinweise, aber keiner führt wirklich weiter. Der Ex-Lebensgefährte kann nicht weiter verfolgt werden. Du hast es gesagt, der bleibt frei und wird nicht angeklagt.
Ein weiterer Vermisstenfall, der die Polizei und die Öffentlichkeit weiterhin interessiert und vor Rätsel stellt, das ist auch der Fall Rebecca Reusch. Die damals 15-Jährige verschwindet im Februar 2019 und ist seither nicht wieder aufgetaucht. Auch hier steht zeitweise ein Mann aus dem nächsten Umfeld im Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Wie sich in Fällen dieser Art die Ermittlungen gestalten, das können Sie hier auch nochmal nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben die Folge in unseren Shownotes verlinkt. Für Biancas Familie, insbesondere ihre Mutter, ist das natürlich eine Situation, die unerträglich ist. Nicht zu wissen, ob sie noch lebt oder nicht und was genau mit ihr passiert ist. Was bedeutet es denn für diesen konkreten Fall, als die Maßnahmen der Polizei ausgeschöpft sind? Wie geht's da weiter, David?
Die Ermittlungen ruhen erstmal und wenn neue Hinweise kommen, dann gehen die Beamten denen natürlich nach. Die Polizei, muss man ehrlich sagen, glaubt auch selbst nach gewisser Zeit gar nicht mehr daran, dass Bianca noch lebt. Aber diese Ungewissheit, die bleibt eben und auch die Mutter, sie sucht weiter auf eigene Faust.
Und was sie dabei alles unternimmt, das hat sie dir im Interview erzählt.
Ja, ich hatte damals natürlich keinen Computer. Und habe meine, alles, was mir so eingefallen ist, bin ich natürlich abgefahren, hingefahren. Ich bin nach Österreich gefahren, habe Biancas Freunde da befragt. Bin nach Italien gefahren, habe da befragt. Das hat natürlich alle meine Ersparnisse aufgefressen.
Sie hat jetzt hier gerade Österreich und Italien erwähnt. Wieso sucht sie ausgerechnet dort nach Bianca?
Erika Schneiders Mutter ist in Südtirol geboren und hat dann in Österreich gelebt. Und deswegen hat die Familie dort Verwandtschaft. Sie war noch oft dort an Wochenenden, in den Ferien, haben Freunde, Familie besucht. Und aus diesem Grund hat Erika Schneider dort auch alles abgeklappert, weil sie die Vermutung hatte, dass Bianca vielleicht dort ist.
Sie sucht aber natürlich auch im nahen Umfeld nach ihrer Tochter. Alles, was ihr in den Sinn kommt. Und das klingt manchmal vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich.
Ich bin hier im Umfeld natürlich ganz viele Felder abgegangen. Wir haben hier ein Stückchen hinter dem Metro, der Emscher Gelände. Da bin ich entlang gegangen, habe nach Knochen gesucht, nach Plastiktüten, nach Reisetaschen, habe alles aufgemacht, geguckt. Hier hinter auf der anderen Seite haben wir das alte Zechengelände. Da habe ich auch schon abgesucht, allerdings nicht alles. Was ich gerne mal machen würde, das wäre so alle Gullideckel hochheben und gucken, ob da man da Bianca reingesetzt hat. aber das ist mir nicht möglich alleine.
So ganz allein ist Erika Schneider aber nicht. Sie bekommt auch immer wieder Hilfe von Freunden, Bekannten, die ebenfalls versuchen, auf den Fall Bianca aufmerksam zu machen. Darunter sind auch zwei junge Männer, die einen Rap-Song für Bianca und ihre Familie geschrieben haben. Wir haben am Anfang schon einen kurzen Ausschnitt gehört und wollen jetzt auch noch mal ein bisschen ausführlicher in diesen Song reinhören.
Viele offene Fragen, so viele schlaflose Nächte, doch ihre Mutter kämpft. Aufs Letzte, sie wollen die Akten schließen, ein Fall ohne Leich. Doch sie hofft jeden Tag auf ein Lebenszeichen. Ihre Tochter genauso wie die Oma, sie war so ein lebensfrohes Mädchen, hat immer was zu erzählen und diese Unwissenheit. Wo ist sie vielleicht? Ist sie noch am Leben? Hat sie jemand gesehen? So viele Tränen seit jeden Tag, Tränen fließen jeden Tag. Erika, du weißt, dass du nicht aufgeben darfst. Bleib stark, das Leben ist hart. Doch ich hoffe, dass du deine Tochter überall wieder im Arm nehmen darfst.
Den Arm nehmen darfst. Wieder lächeln lernst, glücklich sein kannst und dich vom Albtraum entfernst. Von diesem Albtraum, der eigentlich zeichnet, doch gib nicht auf, auch wenn es nicht leicht wird.
Komponiert und umgesetzt haben den Song die Schrader Brothers, zwei Brüder aus Essen-Vogelheim, Colin und Christoph. Und die beiden waren bereit, mit mir über ihren Song von damals zu sprechen. Als Bianca verschwunden ist, waren die beiden noch sehr jung, 10 und 14 Jahre alt. 8 Jahre später kam der Track dann raus. Und dazu bewogen hat sie hauptsächlich die Freundschaft zwischen ihrem Vater und Biancas Mutter, erzählt hier Christoph Schrader.
Mein Vater war in der Zeit auch bei uns zu Besuch und hatte sich mit der Erika, also mit der Mutter von Bianca, in Verbindung gesetzt. Wir hatten zusammen einen Plan überlegt, wie wir die Erika unterstützen konnten. In der Zeit haben wir beide auch ein kleines eigenes Label, sag ich mal, gegründet und hatten auch eine gewisse Aufmerksamkeit bei uns in Essen. Und dann haben wir halt gedacht, wie wir das nutzen können und die Erika auch unterstützen können.
In welcher Verbindung standen Sie denn zur Familie von Bianca Blömicke?
Mein Papa ist mit der Erika befreundet. Die Bianca ist halt, ich war 10 Jahre alt, als sie verschwunden ist. Das war halt eine der Älteren. Man hat so zu den Älteren immer ein bisschen aufgeschaut. Aber ich persönlich hatte jetzt nicht so viele Bezugspunkte. Aber Erika und ich wurden über die Jahre schon so Freunde. Wenn was war, hat man sich gesprochen. Sie hat mich auch mal im Krankenhaus besucht. Also Familienfreunde halt. Das ist, wir kamen alle aus derselben Ecke. Unsere Eltern kannten sich. Aber zwischen mir und Bianca war ein großer Altersunterschied. Zwischen meinem Bruder und Bianca war auch ein gewisser Altersunterschied. Man kannte sich von draußen. Aber wie gesagt, nicht so viele Bezugspunkte, dass man jetzt zusammen gesessen hat und geredet hat.
Welche Reaktion haben Sie denn damals auf den Song bekommen, als Sie den rausgebracht haben?
Gemischte Gefühle. Ne? Die einen sagen es sehr, sehr schön, immer mit so Tränen in den Augen, oder die einen sagen einfach nur, das ist super traurig und voller Rotz und Wasser. Ne? Also es sind eigentlich nur die beiden Geschichten. Die Soundqualität war damals ja auch nicht, sag ich mal, jetzt so stark, dass man uns das schön klar war, sag ich mal, oder so. Aber trotzdem hat das schon gewisse Emotionen bei den Leuten ausgelöst.
Es ist halt ein sehr echter und sehr emotionaler Song.
Ja, wir haben uns ja auch wirklich damit, der Erika dann, als wir dann bei uns saßen, zusammengesetzt. Die hat uns dann alle möglichen Infos gegeben und so ist ja auch der Songtext, sag ich mal, dann entstanden. Ja, wir haben uns die ganzen Dokus, die es schon gab, haben wir uns dann angeschaut, plus dann noch die Gespräche mit der Erika, dass man halt so ein bisschen auch privatere Sachen wie mit der Großmutter oder mit dem Sohn, da erwähnen wir den Sohn ja auch in dem Songtext und so. Das sind dann halt alles so Sachen, die man jetzt dann aus einer Doku nicht rauskriegt. Also wir haben uns da schon zusammengesetzt und versucht, irgendwie ein Konzept auszuarbeiten.
Das ist halt ein sehr schmaler Grat. Das ist halt so ein, wie soll ich sagen, ein so tief bewegendes Thema, dass man sehr vorsichtig sein musste.
Wie hat denn Erika Schneider darauf reagiert, als der Song fertig war? Was hat sie dazu gesagt?
Sehr liebevoll und emotional. Das hat uns auch auf einer geistigen Ebene, glaube ich, ein Stück zusammengeschweißt. Weil der Song war pure Liebe und so hat Erika das auch aufgefasst.
Was war denn ihre Hoffnung oder ihr Ziel, mit diesem Song auszudrücken und zu erreichen?
Also auszudrücken war auf jeden Fall der Erika ein bisschen Kraft zu geben. Und das Ziel war wirklich, dass irgendjemand aus der Bevölkerung, der vielleicht doch was gesehen hatte oder was gehört hatte, sich irgendwie anonym meldet. Ja, aber bis heute leider nichts.
Wie ist das bei Ihnen? Beschäftigt Sie das bis heute noch oder inwieweit beschäftigt Sie der Fall bis heute noch?
Also wenn ich jetzt bei Facebook scroll und ich sehe von Bianca den Sohn, dann trifft mich das immer im Herz, weil ich habe meinen Vater mit 21 verloren und das trifft mich bis heute, aber der kleine Junge hat seine Mutter nie kennengelernt. Er war ja ein Baby, als seine Mama verschwunden ist. Und der ist ein sehr lebensfroher, guter Junge. Also junger Mann schon geworden mittlerweile. Oder wenn ich Erik da durch meine Social-Media-Profile scroll und ich sehe Erika, dann trifft mich das auch halt, ne? weil man kann sich da halt sehr gut hineinversetzen. Jeder, der einen Teil seiner Familie, seines Herzens verliert und das in Ungewissheit, man weiß ja halt nicht, was ist passiert. Man ist ja quasi in einem leeren Raum ohne Licht und das, keine Ahnung, das Mitgefühl, die Empathie Erika und der Familie gegenüber, was halt auch nah ist. Deshalb beschäftigt einen das immer wieder, man kommt nicht davon weg. Keine Ahnung, ist ein Teil unserer Historie auch geworden, ne? Was ich nur erwähnen möchte, ist, dass weiterhin der Erika Trost gespendet werden sollte, Beistand geleistet werden sollte. Sie ist auf Social Media zu erreichen unter Erika Schneider. Jeder, der ein Familienmitglied verloren hat und nicht weiß, was damit passiert ist, kann sich da hineinversetzen und jeder mit Mitgefühl auch ein paar nette Worte hinterlassen, zeigen, du bist nicht allein. Die Hinweise vorenthalten, sollen sich in Grund und Boden schämen, weil die sollen sich mal eine Minute in Erika hineinversetzen, was diese Frau seit 25 Jahren für eine Hölle durchmacht.
Auch in den Sohn, der jahrelang sich fragt, was ist mit meiner Mama? Ja, die Oma lebt ja auch noch, die weiß auch nicht, was mit ihrem Enkelkind ist. So viele Jahre, über 20 Jahre, kann man sich gar nicht ausmalen, wie das sich anfühlen muss. Psychisch und mental, also wie gesagt, ich habe selber 3 Kinder. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Jeden Morgen aufzustehen, zu hoffen, vielleicht schellt er gleich, vielleicht ist das mein Kind. Vielleicht ist das auch die Polizei, die mir sagt, mein Kind ist gefunden worden. Jeden Tag, über 20 Jahre, schon sehr, sehr schlimm.
Sagt Christoph Schrader, der hier mit seinem Bruder Colin über den Fall Bianca Blömicke mit mir gesprochen hat. Die beiden haben einen Rap-Song für Bianca und ihre Familie veröffentlicht. Was macht denn diese andauernde Ungewissheit mit Erika Schneider? Wie geht sie persönlich damit um?
Nach dem Verschwinden von Bianca wechselt sie den Beruf. Sie hat dann keine Kneipe mehr, sondern ist Pflegerin. Und im Interview hat sie mir erzählt, dass sie sich jetzt die Leute ganz genauer anschaut, denen sie begegnet im Alltag, ob sie vielleicht Bianca ähnlich sehen. Sie ist ruhelos. So ist das vielleicht am besten zu beschreiben. Das Verschwinden von Bianca hat ihr ganzes Leben geprägt. Und mit der Verbreitung von Internet und ihrem eigenen PC hat sie dann nochmal neue Möglichkeiten. Sie hat eine Webseite aufgebaut mit Fotos und mit Infos zu Bianca. Und sie unternimmt auch einen besonderen Schritt. Sie zieht nämlich in eine Wohnung, die ganz in der Nähe ist von Biancas damaliger Wohnung. Und sie kann rüberschauen von ihrem Balkon auf das Haus, in dem Bianca gelebt hat. Ich war auch dort auf diesem besagten Balkon und das ist wirklich nur ein Blick über die Straße und über eine Garage und dann sieht man die Rückseite des Hauses, in dem Bianca gelebt hat.
Aber warum macht sie das? Mit anderen Worten, warum tut sie sich das an, sich das ständig vor Augen zu führen?
Sie wollte das so, das hat sie ja ganz bewusst so gemacht und sie sagt, sie kann das sowieso nicht vergessen und kann nicht abschalten und vielleicht ist das einfach ihre Methode, damit umzugehen. Vielleicht hat sie auch die Hoffnung, wenn Bianca wieder auftauchen sollte, dann ist sie da und wäre auch gleich zur Stelle.
Was passiert denn mit dem Enkelsohn? Wo und wie wächst er denn jetzt auf?
Das Baby ist zunächst 2 Monate bei der Oma, also bei Erika Schneider. Dann meldet sich aber das Jugendamt und Erika Schneider warnt dort vor dem Vater, der möglicherweise der Mörder ihrer Tochter ist, also der Mutter des Kindes. Diese Aussage gefällt dem Jugendamt wohl nicht so. Deswegen wird Erika Schneider das Kind weggenommen, hat sie uns erzählt, mit der Begründung, der Junge solle beim Vater aufwachsen. Das Jugendamt richtet daraufhin für den Vater und das Kind eine Wohnung ein und das Baby ist circa ein halbes Jahr bei ihm, auch unterstützt durch eine Betreuungskraft. Allerdings läuft das wohl nicht so gut zwischen Vater und Kind und deswegen kommt der kleine Junge dann in eine Pflegefamilie.
Es vergehen viele Jahre. Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung ins Jahr 2017. Denn da bewegt sich bei der Polizei auch im Fall Bianca Blömicke wieder etwas, David. Was genau passiert da?
Das Landeskriminalamt richtet da eine Datenbank ein und pflegt da viele alte Fälle ein, ungeklärte Fälle, sogenannte Cold Cases, mit Daten, Spuren, Hinweisen, Tatverdächtigen und so weiter. Und dann werden die Fälle miteinander abgeglichen, ob es da Zusammenhänge gibt. Aber beim Fall Bianca Blömicke gibt es da eben keinen Treffer und der Fall bleibt weiter ungeklärt.
Also endet die Suche jetzt wieder an der Stelle?
Ja, aber kurz darauf, 2018, beschäftigt sich dann eine Cold Case Einheit bei der Polizei Essen wieder mit dem Fall Bianca Blömicke. Man rollt ihn also nochmal auf und das ist bei Cold Cases so üblich, dass sie nach einiger Zeit wieder rausgeholt werden. Alle Akten werden auf den Tisch gelegt und man schaut sich dann mit neuer Technik, mit neuen Ansätzen und auch mit einem frischen Blick den Fall nochmal genau an.
Und Vivian Volkmann, Sprecherin der Polizei Essen, hat im Interview auch noch ganz schön beschrieben, dass die Ermittler da nochmal mit großem Ehrgeiz dabei waren und noch heute dabei sind.
Die Kollegen, die damals den Fall jetzt quasi übernommen haben, haben natürlich einen persönlichen Ehrgeiz. Wenn Spuren ausgewertet werden oder man auch neue Technologien nutzen kann, möchte man letztendlich auch, dass das Ganze zu einem Ergebnis führt. Das Ganze ist bis jetzt leider noch nicht passiert. Die Senior-Experten setzen sich da jetzt nochmal neu eben an diesen Fall ran und versuchen da nochmal Klarheit ins Dunkle zu bekommen. Natürlich ist das persönliche Engagement da sehr hoch, weil man einfach so viele Ermittlungen schon getätigt hat und der Fall so alt ist und eben auch das private Engagement der Familie dahinter steht und letztendlich wir auch erst mit einem Fall wirklich abschließen können, wenn wir jetzt traurigerweise dann in so einem Fall auch eine Leiche finden würden.
Was passiert denn jetzt hier im Detail bei diesen neuen Untersuchungen?
Da kommen sogenannte Senior-Experts zum Einsatz. Das machen sie seit 2021 in Nordrhein-Westfalen. Und sie rollen den Fall eben nochmal von vorne auf. Das sind im Prinzip Ermittler im Ruhestand, die nochmal ins Büro geholt werden und an alte Fälle gesetzt werden. Deswegen heißen sie auch Rentner-Cops, ganz lieb gemeint. Die arbeiten dann mit den aktiven Ermittlern zusammen und haben vielleicht andere Ansätze als die heutigen Ermittler, haben diesen frischen Blick, von dem wir schon gesprochen haben, und sie versuchen dann gemeinsam neue Zeugen und neue Hinweise zu generieren.
Und das ist ja im Prinzip neue Zeugen, neue Hinweise, das Einzige, was den Fall noch weiterbringen würde und lösen könnte am Ende.
Richtig, im besten Fall ein Hinweis von jemandem, der beobachtet hat, wo Bianca sein könnte, wo ihre Leiche abgelegt worden ist. Natürlich wäre auch ein Geständnis denkbar desjenigen, der sie möglicherweise getötet hat. Und selbst wenn man in Anführungszeichen nur die Leiche finden würde, könnte das schon Aufschluss geben über das, was möglicherweise passiert ist.
Und diese nicht vorhandene Leiche ist genau ein großes Problem, erklärt Polizeisprecherin Vivian Volkmann.
Keine Leiche zu haben, erschwert die Ermittlung enorm, weil eine Leiche immer ein sehr wichtiger Spurenträger ist. Wir können davon eben Beweise erstellen, die letztendlich auch einen Tatverdächtigen überführen könnten. Aber ohne diese Leiche eben zu haben, können wir keine Spuren sichern, um letztendlich auch den Fall abschließen zu können.
Und so kommt es 2021 dann auch zu einem ganz besonderen Einsatz mit einem Hund. David, Suchhunde an sich kennt man ja, die bei einer Suche nach Vermissten eingesetzt werden. Aber was ist jetzt hier das Besondere?
Die Ermittler engagieren einen Archäologen, er heißt Dietmar Kröpel. Er kommt aus Bayern und er hat einen Hund, der heißt Flintstone. Die beiden sind also für die Polizei im Einsatz. Der Hund ist ein speziell ausgebildeter Hund, der Knochen in bis zu mehreren Metern Tiefe aufspüren kann, was sehr ungewöhnlich ist. Der Flintstone war ursprünglich Rettungshund und hat Menschen aus Lawinen gerettet, hat dann sozusagen eine Umschulung bekommen, war dann erstmal bei archäologischen Ausgrabungen im Einsatz, wo es um sehr alte Funde geht, die zum Teil über tausende Jahre zurückliegen. Also er kann sehr alte Knochen erschnüffeln. Der Hund kann aber auch sterbliche Überreste aus jüngerer Zeit riechen. Und wie eine solche Suche abläuft, das hat mir Dietmar Kröpel vor einigen Jahren in einem Interview erzählt.
Das erste, diese Grobsuche, das heißt, man betritt das Grundstück und ich lasse ihn da laufen, wo er direkt hinläuft, wo er anzeigt, markiere das. Und dann eine Feinsuche, indem man einfach mit einer kurzen Meterleine so meandernd das Grundstück einmal abgeht, dass man sicher auch weiß, aha, er hat, also jetzt von der nasentechnisch her, geruchstechnisch, jeden Bereich einmal erschnüffeln können. Dann findet man vielleicht auch nochmal kleine Geruchsquellen. Es kommt darauf an, wie eindeutig die Befundsituation ist.
Und wie erfolgversprechend ist der Einsatz so eines Archäologenhundes im Allgemeinen?
Ja, der Hund hat bereits in mehreren Cold Case Fällen Erfolge verzeichnen können. Zwischen 2016 und 2022 war er an 39 Cold Case Einsätzen beteiligt. Und dabei hat er 4-mal Knochen gefunden und 30-mal zumindest eine Ablagestelle ausgeschlossen. Zuvor ist natürlich immer wichtig, dass man mit den Ermittlern spricht, wo sie die Leiche vermuten. Dann wird ein Gebiet festgelegt und das eben, wie gehört, abgesucht. Zum Teil ist es aber auch vorgekommen, dass der Hund in eine ganz andere Richtung gezogen hat während der Suche und dann dort tatsächlich was gefunden wurde, an anderer Stelle. Und wie das generell abläuft, wenn der Hund etwas erschnüffelt, hat mir Dietmar Kröpel auch erklärt.
Die primäre Anschlagsart, die aber selten ist, er rennt irgendwo hin, setzt sich hin und bellt nicht an, dann ist direkt im Bereich vom Meter unter ihm ein Knochen. Und dann gibt es diese Art, dass er einen Geruch hat. Dann wird er ziemlich wild und es kommt nicht dieser Bella raus, sondern dieses Drängen. Das heißt, ich bin kurz davor. Ich habe hier eindeutig den Geruch, bring mich dahin. Ich kann dir hier noch nicht anzeigen, weil er ist nicht hier. Das ist zum Beispiel, wenn man eine geschredderte Leiche hat, die über 10 Meter verteilt ist. Oder ein Kriegsgrab oder dergleichen. Dann zeigt er auch keinen Spot an. Dann weiß ich aber, aha, in diesen 5 Metern sind Knochenstücke. Und so ist das ungefähr, wenn er 5-6 Meter davor ist und nicht hin kann, aber eindeutig was riecht.
Also sehr beeindruckend, was dieser Hund da zu können scheint. Inzwischen gibt es eine ganze eigene Einheit in der Hundeausbildestelle von Dietmar Kröpel, die sogenannten Cold Case Caniden. Kanide kommt aus dem Lateinischen, heißt so viel wie hundeartiges Tier. Es gibt also inzwischen mehrere Hunde mit dieser Fähigkeit und es werden weitere ausgebildet. Flintstone selbst ist vor 3 Jahren gestorben.
Aber wie ist das denn zu erklären, dass die Hunde oder der Hund sowas schnüffeln kann?
Wie gesagt, langes Training. Halter Dietmar Kröpel hat sich auch selbst in Verwesungskunde und kriminalistisch weitergebildet. Er beschreibt das so, dass die Geruchspartikel bestehen bleiben. Die dringen durch das Erdreich durch und können natürlich auch hervortreten außen, irgendwo durch Flüsse, Kanäle, Tunnel, Erdschächte. Und der Hund wurde auch schon mal von einem Hubschrauber so abgeseilt und über das Gebiet geflogen, weil er eben nicht unten laufen konnte und hat auch dann Fundstellen angezeigt. Er riecht wohl organische Moleküle und dieser besondere Riecher, der wird von der Wissenschaft noch nicht komplett verstanden. Man weiß einfach nicht, welche Stoffe der Hund genau riecht, aber irgendwas scheint er da wohl zu riechen.
Und wie ist das 2021 abgelaufen? Wie und wo hat der Hund dann gesucht in Essen?
Damals sind das Technische Hilfswerk und die Polizei beteiligt. Die Fläche muss vorher gerodet werden, also freigeräumt. Denn es wird unter anderem in Müll- und Schuttbergen gesucht. Das ist sehr aufwendig. Da muss alles wirklich sauber gemacht werden, damit sich der Hund nicht an Scherben oder an Ähnlichem verletzt. Dann wird gesucht im Norden der Stadt von Essen. Und der Hund, der braucht da bereits nach 15 Minuten eine Pause, weil es eben sehr anstrengend ist. Das ist für uns wie ein Marathon, hat auch Kröpel gesagt. Also das darf man nicht unterschätzen, was der Hund in dieser kurzen Zeit dann alles leistet.
Jetzt sprechen wir heute aber ja immer noch über einen Cold Case. Das heißt, die Suche ist damals leider nicht erfolgreich.
Ja, leider nicht. Der Hund kann zumindest in diesem ausgewählten Bereich damals nichts aufspüren. Und seitdem hat es auch keine weitere Suche mit einem ähnlich ausgebildeten Hund gegeben.
Und dennoch kann man hier ja sagen, dass die Polizei auch diesen Versuch unternommen hat, um weiterzukommen. Biancas Mutter Erika bekommt auch von anderer Seite weiter Unterstützung und versucht auf ihre Weise wieder Aufmerksamkeit für den Fall ihrer Tochter zu bekommen.
Ja, im August 2021 und später Anfang 2022 nochmal, da startet sie eine Plakataktion in Essen. Das war etwas, was sie sich schon sehr lange gewünscht hat, wozu ihr aber vorher das Geld gefehlt hat. Und das läuft so ab, eine Plakatfirma stellt ihr die Fläche zur Verfügung, an der sie das Plakat anbringen kann, in einem bestimmten Zeitraum. Ein Zeitraum, in dem die Firma sonst keine Buchungen hat und deswegen muss Erika Schneider nur das Anbringen, das Kleben der Plakate an die Plakatwand bezahlen. Die Plakate hängen dann für jeweils 10 Tage an einer Hauswand an einer vielbefahrenen Straße in Essen. Auf den Plakaten steht in Großbuchstaben "Vermisst Bianca Blömecke". In der Mitte ist dann ein Foto zu sehen von Bianca, da lacht sie in die Kamera. Und daneben der Text, 4000 Euro Belohnung, die Telefonnummer und auch die Internetadresse. In der Folge berichten dann mehrere Medien über die Aktion und auch Erika Schneider tritt immer wieder im Fernsehen auf, gibt Interviews und bekommt so wieder mehr Aufmerksamkeit für den Fall. Also nicht nur die Leute, die an dem Plakat vorbeilaufen, werden aufmerksam, sondern auch die Medien, was wohl sehr in ihrem Interesse ist.
Und wir hören schon, das ist alles sehr, sehr zeit- und ja auch geldaufwendig für Erika Schneider. Und sie sammelt aber noch zusätzlich Spenden.
Ja, sie hat eine Crowdfunding-Seite eingerichtet. Eine Unterstützerin kümmert sich um das Bankkonto. So wird dann Geld gesammelt. Bisher sind ungefähr 2000 Euro zusammengekommen. Über einen Verein kam dann auch die Zusage, dass man nochmal 2500 Euro dazu gibt. Insgesamt also 4500 Euro. Derjenige oder diejenige bekommen soll, der oder die einen Hinweis geben kann, was mit Bianca passiert ist, wo man sie findet.
Bis heute gibt es also keine Hinweise oder eine heiße Spur, die in Bianca Blömeckes Fall weiterführen könnten, obwohl Ermittlungen sozusagen auf 2 Wegen laufen, auf dem polizeilichen und auf dem privaten Weg von Erika Schneider. Angenommen, es kommt überraschend doch noch dazu und Bianca Blömekes Leiche wird gefunden, denn selbst die Ermittler und Biancas Mutter gehen ja davon aus, dass sie nun nicht mehr lebt. Ein möglicher Täter, der könnte aber nur noch verurteilt werden, wenn es sich um Mord handelt.
Ja, denn ein Totschlag verjährt nach 20 Jahren und dann kann niemand dafür belangt werden. Man müsste also wirklich einen Mord nachweisen können, denn Mord verjährt bekanntlich nicht und das ist eben eine große Schwierigkeit.
Und wie könnte das aber bewiesen werden anhand einer Leiche, die ja jetzt vielleicht schon 25 Jahre vergraben liegt?
Ja, schwierig. Da bleiben nur DNA-Spuren und Spuren, die irgendwie an der Leiche gefunden werden. Verletzungen, irgendwas, das man mit einem Täter in Verbindung bringen kann. Und Mord bedeutet ja, es muss mindestens ein Mordmerkmal erfüllt sein. Im Gesetz heißt es so schön, Mörder ist, wer aus Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Eines dieser Merkmale muss also anhand der Spuren nachzuweisen sein. Grausamkeit beispielsweise durch besonders schwere Verletzungen oder ähnliches. Und es ist schwer, es sei denn, es gibt noch ein umfassendes Geständnis im Ablauf. Mord würde auch ganz klar bedeuten, lebenslange Freiheitsstrafe. Und wenn eben kein Mord, wenn das nur Totschlag wäre, dann wäre es eben verjährt.
Für Erika Schneider geht es inzwischen allerdings nicht mehr darum, dass derjenige, der für das Verschwinden oder sogar den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist, bestraft wird. Das hat sie dir im Interview erzählt.
Mir geht es heute in keinem Fall mehr darum, denjenigen zu rechnen. Zu ziehen. Das ist nicht meine Aufgabe. Die ersten Jahre sah es natürlich anders aus. Aber seit vielen Jahren schon ist mir da nicht mehr dran gelegen. Wegen mir muss er auch nicht bestraft werden. Das macht Bianca nicht wieder lebendig. Ich für mich möchte nur Bianca finden, egal in welchem Zustand. Und möchte sie, wenn sie verstorben ist, anständig begraben können oder wissen, wo sie ist. Erst dann kann ich einen Schlussstrich ziehen. Und da wird sich dann auch mein Leben ändern, weil dann brauche ich nicht mehr suchen.
Erika Schneider sucht zum Beispiel auch im Internet, liest Meldungen über unbekannte Tote und überlegt dann, ob es sich dabei um ihre Tochter handeln könnte.
Und 10 Tage bevor wir jetzt diese Podcast-Folge hier veröffentlicht haben, hat sich der Jahrestag des Verschwindens von Bianca zum 25. Mal gejährt. Wie geht's Erika Schneider denn heute und wie geht sie mit diesem Tag um?
Ja, generell an Jahrestagen versucht sie sich abzulenken und eben dann mal nicht im Netz nach Hinweisen zu suchen, nach Leichenfunden oder ähnlichem. Ansonsten, ja, Erika Schneider hat momentan starke gesundheitliche Probleme, was sie etwas ärgert und weswegen sie bei der ganzen Suche nicht so richtig vorankommt. Sie hätte gerne eine Aktion mit dem örtlichen Fußballverein auf die Beine gestellt. Jetzt wurde sich das Verschwinden zum 25. Mal jährt, aber aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen konnte sie das nicht an den Start bringen. Ansonsten hofft sie einfach, dass sich irgendwie auf irgendeine Weise der Fall doch noch aufklärt.
Und das wünschen wir ihr natürlich auch. Erika Schneiders Webseite, die sie für ihre Tochter Bianca Blömeke eingerichtet hat, die haben wir auch nochmal in unseren Shownotes verlinkt. Vielen lieben Dank, lieber David, dass du mit uns über diesen Fall, über Bianca Blömeke gesprochen hast.
Sehr gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht Hinweise zum heute besprochenen Fall haben sollten, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Essen. Auch die Kontaktmöglichkeiten haben wir entsprechend verlinkt. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen oder Kritik haben sollten zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Uns erreichen tatsächlich auch immer viele Anregungen und Fragen. Auf eine davon möchten wir heute noch mal genauer eingehen und deshalb ist mein Kollege Mathis Giesig jetzt hier bei mir. Hallo Mathis, um was für eine Nachricht von unserer Hörerschaft geht's denn?
Ja, hallo Anne. Wir haben von einem Hörer zu unserer Folge 30 Schüsse, die wir vor einem Monat veröffentlicht haben und die verlinken wir auch gern noch mal in den Shownotes, eine sehr ausführliche und auch sehr konstruktive Kritik erhalten. Es ging um juristische Details in dem Fall. Der Täter hatte, getrieben von einem Wahn, einen Großteil seiner Familie erschossen. Und wir haben natürlich auch über das Urteil gesprochen, das einige Fragen aufwirft.
Und was genau hat der Hörer denn an euren Aussagen kritisiert?
Es ging vor allem um die Unterschiede zwischen der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 des Strafgesetzbuches und der klassischen Haftstrafe, die wir für ihn nicht klar genug gemacht haben. Und da wir uns dieser Kritik auch annehmen, möchte ich noch mal kurz auf 3 Punkte eingehen. Erstens ging es um die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie gesagt nach § 63 des Strafgesetzbuches und eine Freiheitsstrafe. Das sind 2 ganz unterschiedliche juristische Rechtsfolgen, die aber aufeinander aufbauen können. Im konkreten Fall wurde der Täter zur Unterbringung verurteilt und zu 15 Jahren Haft ohne Sicherungsverwahrung. Also erst, wenn er von seinem Wahn geheilt gilt, kann er überhaupt seine Haftstrafe von 15 Jahren antreten. Vorher bleibt er auf unbestimmte Zeit im psychiatrischen Krankenhaus. Das haben wir so im Podcast besprochen, aber vielleicht kam das nicht klar genug rüber. Zum Zweiten haben wir über das Gefühl von Prozessbeobachtern und Angehörigen gesprochen, dass das Urteil milde erscheint. Zum einen, weil er für die Tötungen nur eine Strafe von 13 Jahren erhalten hat und sich durch weitere Strafen die Gesamtstrafe auf 15 Jahre erhöht. Hier hat unser Hörer darauf hingewiesen, dass bei Annahme des Gerichts auf eine verminderte Schuldfähigkeit, wie in diesem Fall der Wahn, nach dem Strafgesetzbuch das Strafmaß gemildert werden muss. Insgesamt hat er ja eine Summe der Strafen von 15 Jahren erhalten, aber es konnten nicht mehr als 15 Jahre oder 15 Jahre insgesamt, was das Maximum im deutschen Strafrecht ist, für die Tötungen alleine angesetzt werden, wegen der verminderten Schuldfähigkeit. Und zum Dritten die Sicherungsverwahrung. Der Täter hat 6 seiner Familienmitglieder erschossen, aber keine Sicherungsverwahrung erhalten. Hier schrieb der Hörer, dass eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus eine Sicherungsverwahrung nach der angetretenen Haft quasi ausschließt, weil die Unterbringung ja schon zeitlich unbefristet ist. Diesen Punkt haben wir nochmal recherchiert und in der Praxis ist es tatsächlich so, in der Theorie könnte ein Gericht aber auch im Urteil eine Sicherungsverwahrung anordnen. Rein theoretisch. Spannenderweise gibt es aber noch einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2013, die eine nachträgliche Sicherungsverwahrung im Anschluss an eine psychiatrische Unterbringung unter engen Voraussetzungen möglich macht. Das haben wir dann auch noch herausgefunden. Da gab es auch ein paar Fälle und Klagen und dann gab es eben diesen Beschluss. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Rechtsanwälte, die uns da in der Recherche nochmal unterstützt haben.
Wie Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, regen Ihre kritischen Nachfragen und konstruktiven Hinweise also auch immer wieder zum Nachdenken, zum Nachforschen und auch zum Weiterlernen an. Deshalb vielen Dank für all Ihre Mails mit Lob oder auch Kritik, die allerdings fast immer sehr sachlich und konstruktiv sind. Vielen Dank dafür. Und ich möchte jetzt auch, Mathis, dir natürlich danken für die Redaktion der heutigen Folge. Auch an Ingo Naumann ein Dankeschön für die Produktion. Mein Name ist Anne Eichhorn und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie, und zwar eine Mystery-Crime-Serie. Die führt Sie in das abgeschiedene Dorf Kühlroth in der Eifel und zurück ins Jahr 1917. Eine Reihe mysteriöser Todesfälle halten die Einwohner in Atem.
Es ist das Jahr 1917. Die Männer des Dorfes kehren von der Front zurück. Doch ihre Rückkehr ist nur von kurzer Dauer.
Hexe! Komm raus, ich will nicht mehr!
Kühlroth. Ihr findet den neuen Hörspiel-Podcast in der App der ARD Audiothek.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.